mit Thies.
Und Bestsellerautor Daniel Speck, Bella Germania, das war sein erster Roman. Und der neue, der uns in eine faszinierende, schillernde, ganz besondere Stadt führt, heißt Piccola Sicilia. Hallo nach München, Daniel Speck.
Ja, hallo.
Die beiden Romane, die du geschrieben hast zuletzt, Bella Germania und jetzt ganz neu Piccola Sicilia, wenn man die Titel hört und auch ein Bild von dir sieht, dann denkt man ja erstmal Italien. Aber wo ist die Italien-Connection in deinem Leben?
Also die beiden Titel haben eigentlich nichts miteinander zu tun.
Nein.
Das ist reiner Zufall. Bella Germania war einfach, das war damals eine Titelidee, um zu zeigen, es handelt von Italienern, die in Deutschland etwas eine neue Heimat finden. Und es war auch ein bisschen ironischer Titel, ja, Bella Germania, La Germania non è bella, es ist nicht schön in Deutschland. Die kamen nicht, weil es hier schön war, die haben hier keinen Urlaub gemacht, sondern die haben hier gearbeitet. Die italienische Übersetzung heißt auch anders. Die heißt Volevamo andare lontano, also wir wollten weit wegfahren. Ja, und Piccola Sicilia heißt ganz einfach deswegen so, weil das der Name eines Stadtviertels war. Das war sozusagen das Little Italy von Tunis in den 40er Jahren. Und das nannte man Piccola Sicilia, weil dort die italienischen Einwanderer lebten.
Da kommen wir noch gleich ganz ausführlich zu. Und trotzdem erklärt das noch nicht das italienische Aussehen, das du ja hast. Und ich weiß, du hast ja dort Filmgeschichte studiert, nicht nur in München, sondern auch mehrere Jahre in Rom.
Das hat aber mein Aussehen nicht verändert. Und es ist sehr lustig. Ich bekomme wirklich bei jeder Lesung bekomme ich die Wurzelfrage.
Natürlich.
Wo sind denn deine Wurzeln? Warum siehst denn du so italienisch aus?
Ja.
Ich muss mal einen Gentest mitbringen zu meinen zukünftigen Lesungen. Ich habe also, soweit ich das jedenfalls weiß, kein italienisches Blut in mir.
Ja.
Ich sehe halt nur so aus.
Aber auch die Wurzeln väterlicherseits? Die liegen aber dennoch irgendwo in Tunis oder sowas.
So ist es. Meine Mutter ist Deutsche und mein Vater ist Tunesier. Der kam in den 60er Jahren als Medizinstudent hierher, hat meine Mutter kennengelernt. Und durch seine Familie habe ich auch ein bisschen mehr von Tunesien kennenlernen dürfen. Und habe irgendwann auch herausgefunden, dass Tunesien ja eine deutsche Geschichte bereits hat. Nämlich in den 40er Jahren war Tunesien von der deutschen Wehrmacht besetzt. Und so kam ich auf die Idee von Piccola Sicilia, eine Geschichte, die während dem Krieg spielt, aber an einem Schauplatz, der relativ wenig beschrieben wurde. Also vielleicht kennen wir Filme wie Casablanca, also Marokko oder Englischer Patient, Libyen.
Ja.
Aber viel mehr gibt es da nicht. Und es war ein unglaublich spannender Schauplatz während des Krieges. Und ich habe mir gedacht, das sind so viele unerzählte Geschichten, die muss ich jetzt mal erzählen.
Ich habe nämlich schon gedacht, wenn der Italiener ist, dann wäre er doch clever, sich irgendwie zu nennen. Und du sprichst ja perfekt Italienisch. Und ich habe die Wörter auch nochmal nachgeguckt. Irgendwie so Daniele Lardo. Oder so.
Lardo oder Prosciutto.
Oder Pancetta. Aber, Daniele Pancetta.
Nein, aber Speck heißt wirklich, wenn du in Italien in einen Laden gehst und
wirklich,
sagst, du
hättest
gern 100 Gramm Speck, dann bekommst du Südtiroler Schinken.
Alles klar.
Also der heißt Speck.
Dann passt das, ja.
Und deswegen lachen auch die Italiener, wenn ich mir vorstelle, als Signor Speck.
Ja,
also ich war mal am Flughafen in Rom, bin umgestiegen und da sagte mir so die Flughafenmitarbeiterin, als sie mein Ticket sah, irgendwoher bekomme ich jetzt Hunger.
Lange Jahre Drehbuchautor gewesen, mittlerweile schreibst du aber vor allem Romane. Und da heißt dieser neueste Piccola Sicilia. Inspiriert aber durchaus wirklich auch von einer wahren Geschichte. Denn diese Stadt Tunis, die hast du selbst aufgrund auch deiner Familiengeschichte und der Vater kommt aus Tunesien, hast du ja auch sehr, sehr gut kennengelernt.
Ja.
Welches ist die Geschichte, mit der alles angefangen hat bei Piccola Sicilia?
Die Geschichte, mit der alles begann, ist eine, auf die ich dort gestoßen bin und die mich wahnsinnig fasziniert hat. Das ist eine wahre Geschichte von einem deutschen Wehrmachtsangehörigen, ein Feldwebel, der war 24. Der kam mit der Wehrmacht dort nach Nordafrika, kannte dieses Land nicht und wenige Wochen oder wenige Monate eigentlich, nachdem er da ankam, hat er und seine Gruppe haben so 5 italienische Juden verhaftet, die wurden verdächtigt zu spionieren für die Alliierten. Und er musste die nun bewachen und brachte denen also Essen und die freundeten sich nicht wirklich an, aber sie redeten miteinander. Das waren Italiener und er konnte ein bisschen Italienisch.
Woher eigentlich, fragt man sich, oder?
Das ist nicht so schwierig. Die Italiener und Deutschen waren ja Verbündete, die haben ja zusammen dort gekämpft. Also die Deutschen gingen nach Nordafrika, um die Italiener rauszuboxen, weil die große Schwierigkeiten hatten. Ja. Und,
das haben sie ja damals wenig mit Sprache gemacht, ne?
Naja, miteinander mussten sie schon reden. Also es waren ja beides faschistische Regierungen, ja. Und die haben zusammen gekämpft, die Deutschen und die Italiener, gegen die Alliierten. Ja, jedenfalls, und dieser Feldwebel hat dann eines Abends erfahren, dass diese Gefangenen in der Zelle am nächsten Tag getötet werden sollen. Mhm. Also es kam jemand von der SS und sagte, am nächsten Morgen werden die an die Wand gestellt. Und in dieser Nacht hat der eine Entscheidung getroffen. Er ging nämlich in die Zelle, öffnete die Tür und sagte, los, raus, verschwindet. Mhm. Also er als deutscher Wehrmachtsangehöriger, man muss also wissen, darauf stand Todesstrafe. Hätte den irgendjemand entdeckt, wäre er am nächsten Tag erschossen worden. Ja. Und diese fünf haben das nun nicht geglaubt, denn wie kann ein Deutscher hinter die Tür aufmachen? Die dachten, es ist eine Falle. Mhm. Und dann hat er ihnen einen Rucksack gepackt, hat da reingetan eine Landkarte, eine Taschenlampe, was zu essen, ein bisschen Wasser und hat seine eigene Pistole reingetan. Und dann haben die ihm geglaubt und gingen raus. Und einer von den Fünfen hat ihm beim Rausgehen einen kleinen Zettel zugesteckt und auf diesem Zettel hat er die Adresse seiner Eltern geschrieben und er sagte, bitte, bitte gehen Sie zu meinen Eltern und sagen Sie ihnen, dass ich in Sicherheit bin. Mhm. Und dann schrieb er noch einen Satz drauf und dieser Satz hieß, è un amico. Mhm. Ja, also er ist ein Freund, damit die Eltern erkennen, dieser Deutsche, der da kommt, ist kein Feind, sondern ein Freund. Und nun hat Richard Abel diesen Zettel aber erstmal in der Versenkung verschwinden lassen und ging nicht zu den Eltern, denn er hatte Angst, dass er da vielleicht von irgendwelchen Spitzeln gesehen wird.
Ja, klar. Und die wohnten wo, die Eltern?
Die wohnten in Tunis.
Das war auch direkt in Tunis.
Das war auch in Tunis,
auch genau. Die Eltern.
Und die interessante Wendung der Geschichte, die kam Monate später. Also die fünf schafften es tatsächlich, über die algerische Grenze zu fliehen und nach Paris zu gehen. Und Richard Abel erlebte dann die Niederlage ein paar Monate später, als die Alliierten die Stadt eroberten. Also das waren chaotische Szenen, da saßen die Deutschen morgens noch im Café mit ihren Mademoiselles und mittags standen schon die amerikanischen Panzer da und alle waren in Aufruhr, rannten zum Hafen, zum Flughafen, also das waren hunderttausende Soldaten, das war richtig viel. Und nun fand er sich ohne ein Schiff, was er erwischen konnte, also die fuhren ja alle auf so kleinen Fischkuttern dann noch rüber, im Grunde so wie heute, die Fischer bringen heute die Flüchtlinge rüber und damals brachten sie die deutschen Soldaten noch in Sicherheit und er hat keins mehr erwischt und er war jetzt sozusagen von der Front überrollt, rund um ihn waren Amerikaner und Briten und er wusste nicht, was er machen soll, er kam nicht mehr weg und da erinnerte er sich an diesen Zettel, holte ihn raus und im Schutz der Nacht ging er dann zu dem Haus dieser italienischen Familie und klopfte dort an der Tür. Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, das ist eine jüdische Familie, die Juden wurden verfolgt. Und auf einmal steht da ein deutscher Soldat in Wehrmachtsuniform vor der Tür. Und der Vater machte auf, der Vater war Arzt. Und dieser Deutsche gab ihm diesen Zettel und erzählt ihm die Geschichte. Und nun wusste der Vater aber nicht, ob das wahr ist.
Ja, klar.
Und besprach sich mit seiner Frau und dann sagten sie, na gut, lass ihn rein. Und dann gaben sie ihm Essen und gaben ihm ein Bett für die Nacht. Und dann versteckten sie ihn. Und zwar bis zum Ende des Krieges. Also sie retteten ihm das Leben. Und das fand ich eine unglaubliche Geschichte. Die Geschichte ist wahr.
Ja. Wobei man zunächst mal denkt, die ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein.
So ist es. Und deswegen habe ich diese Geschichte auch nicht eins zu eins nacherzählt. Weil die Geschichte ist, die hat ein Happy End und die wurden Freunde und alles. Das ist natürlich für einen Roman dann, da fehlt so ein bisschen der dramatische Konflikt. Das heißt, meine Geschichte inspiriert sich dadurch. Aber ich erzähle nicht diesen Menschen nach. Ich erzähle nicht seine Biografie, sondern ich habe mich davon inspirieren lassen, sozusagen, um mich zu vergewissern, das, was ich da schreibe, kann so passiert sein, weil es sind solche Geschichten passiert. Und ich habe die Geschichte erzählt von dem deutschen Soldaten, der bei einer italienisch-jüdischen Familie, weil er den Sohn gerettet hat, versteckt wird. Ja. Und bei mir beginnt aber dann der Konflikt, denn er verliebt sich in die Tochter.
Ja, genau. Liebe muss rein, das gehört ja in jeden Roman. Liebe, Tod, muss alles drin sein immer.
Muss nicht, aber sonst ist viel spannender.
Ich glaube, Harker Nesser hat das erst letzte Woche, glaube ich, erzählt. Liebe, Tod, in jeder guten Geschichte steckt irgendwie Liebe und Tod. Ja, und es war noch was Drittes und das habe ich aber vergessen. Also dein Schauplatz sind die 40er Jahre in dieser Mittelmeerstadt Tunis, die zumindest das Viertel, das italienische Viertel, wirklich farbenfroh war. Verschiedene Religionen haben dort in guter Nachbarschaft tatsächlich zusammengelebt. Ja. Etwas, von dem wir heute einfach nur träumen können, bis aber eben der Krieg auch dieses Land dort erreicht. Ja. Du hast in Tunis natürlich vor Ort auch recherchiert. Du hast zum Beispiel gesprochen mit dem, weiß nicht, dem Besitzer oder dem Leiter des Grand Hotels Majestic, was ja auch eine Rolle spielt in deinem Roman. Da trifft ja der Fotograf Moritz das Zimmermädchen.
So ist es. Majestic, muss man sagen.
Also Majestic,
das ist ja alles französisch. Das war ein französisches Protektorat. Und deswegen heißt dieses Hotel L'Hôtel Majestic.
Majestic. Ein Hotel wahrscheinlich mit einer unglaublichen Geschichte. Was hast du von ihm erfahren?
Dieses Hotel ist so ein bisschen so ein Mythos in Tunis. Es ist eins der ältesten Hotels und es war damals so das erste Hotel am Platz. Da gab es also zum ersten Mal fließend warmes Wasser und Butler-Service. Also die Haute Volée stieg dort ab. Man war im Majestic, wenn man jemand war. Es kamen große Chansonniers. Auch später in den 50er Jahren traten dort Yves Montand auf, Charles Aznavour und so weiter. Also das war so der Ort der Bourgeoisie und der Kultur. Und dieses Hotel gehörte einer jüdischen Familie, interessanterweise. Denn in Tunis lebten damals 15% Juden und die lebten auch sehr gut mit den Muslimen und mit den Christen dort zusammen. Und wie aller jüdischer Besitz wurde dieses Hotel von der Wehrmacht beschlagnahmt und die Wehrmacht zog dann da von einem Tag auf den anderen im November 1942 ein. Also alle Gäste wurden rausgeworfen und dann war das Hauptquartier, die Kommandatur. Das Witzige aber, und das hat mir der Hoteldirektor erzählt, der dort in dem Hotel geboren ist und sein Vater war auch schon Hoteldirektor und der kannte die Geschichten noch aus dem Krieg. Der hat mir dann zum Beispiel erzählt, hinter dem Hotel war der jüdische Friedhof von Tunis, also mitten in der Stadt. Und auf diesen Friedhof haben die sich immer geflüchtet, wenn Bombenangriffe waren. Die Alliierten haben dieses Hotel versucht zu treffen mit ihren Bombern, war ja das deutsche Hauptquartier. Das heißt, wenn Bombenalarm war, rannten alle auf den jüdischen Friedhof aus dem Hinterausgang und da waren so Gräben, in die sie sich versteckt haben. Und da rannten jetzt sowohl die Wehrmachtsangehörigen rein, als auch die Angestellten des Hotels, von denen einige immer noch Juden waren, ohne dass die Wehrmacht es wusste. Es waren halt die italienischen Angestellten. Und die Wehrmachtsangehörigen hatten ihren Stahlhelm und die Hotelangestellten bekamen aus der Küche Töpfe, Kochtöpfe. Und das muss man sich mal vorstellen. Dann sitzt also sozusagen ein jüdisches Zimmermädchen im Graben neben dem deutschen Soldaten mit dem Topf auf dem Kopf. Und solche Geschichten, die habe ich natürlich aufgesaugt und habe sie dann zu Bildern verarbeitet in meinem Roman.
War dir vorher schon klar, dass dieser Ort Tunis ein solcher Pool an unglaublichen Geschichten und Begegnungen ist?
Ja, Tunis ist eine sehr faszinierende Stadt, deswegen, weil sie mitten im Mittelmeer liegt. Also Tunis ist so eigentlich mit Sizilien das Zentrum des Mittelmeers. Die Entfernung zwischen Sizilien ist 150 Kilometer und Tunis. Und diese Stadt, die hat schon alles gesehen. Die hat die Römer gesehen, die Karthager, die Türken, die Araber, die Berber, die Franzosen, die Italiener. Es war also immer eine Stadt der Begegnungen. Und deswegen hat es mich so interessiert, das mal genauer zu beleuchten. Also während dem Krieg, muss man sich vorstellen, lebten dort 50% Europäer. Tunis ist sozusagen eine
Zeit. Alles Flüchtlinge sozusagen?
Das waren dann sozusagen koloniale Franzosen, die dort ihre Geschäfte hatten, ihre Bäckereien. Also es war ja ein französisches Protektorat. Ja. Das heißt, Tunis ist eine Stadt mit zwei Altstädten. Die hat eine Medina und direkt daneben eine französische Stadt, die aussieht wie so ein kleines Paris mit geraden Straßen und Boulevards und Jugendstilfassaden. Und dort lebten die Europäer. Das waren Franzosen und zum großen Teil auch Italiener. Und viele Italiener fanden dort bessere Möglichkeiten vor als in Sizilien. Also Sizilien war bitterarm. Und man konnte jetzt als Bauer, wenn man in Sizilien Leibeigener war, konnte man einfach auf ein kleines Boot steigen, rüberfahren. In ein paar Stunden war man da und bekam dort für einen Apfel und ein Ei noch ein Land.
Okay.
Und konnte dort sein eigener Herr sein.
Ja.
Es waren auch viele Tuchhändler da zum Beispiel, also die ganze... Also viele Handwerker. Tunis ist heute noch voll von sizilianischen Fliesen. Es ist eine ganz faszinierende Stadt. Wir waren jetzt auch dort, also ich habe eine Lesung gemacht im Hotel Majestic, das war sehr schön. In dem Ballsaal, wo damals die Nazis getanzt haben, haben wir jetzt mit dem Goethe-Institut eine Lesung gemacht.
Ah, fürs Goethe-Institut, ja. Deswegen und
genau,
funktioniert und das Deutsch, ja.
Ich habe es aber auf Französisch gemacht. Also wir haben es einen Teil auf Französisch übersetzt und ich habe die Lesung auf Französisch gemacht, weil wir eben dort auch viele nicht-deutsche Gäste hatten, Franzosen und Tunesier. Und wir hatten eine tolle Band, eine tunesische Sängerin und die hat zusammen mit einer deutsch-jüdischen Sängerin Lili Marleen gesungen.
Ah. und diese jüdische Geschichte überhaupt auch, was die dort in dieser Zeit erlebt haben, die Angst und was nicht alles damit reinspielte. Da hast du ja auch nochmal ganz speziell mit Menschen gesprochen. Also ich glaube, du warst bei dem Rektor der jüdischen Schule zum Beispiel. Welche Erinnerungen hat der mitgebracht oder hat dir sozusagen präsentiert, mit denen du dann auch etwas anfangen konntest natürlich?
Also ich wollte vor allem nachfragen, ob dieser Mythos, von dem alle mir erzählten, dass man eben damals so gut zusammengelebt habe, ob der wirklich stimmt oder ob das so eine Art nostalgisches Gefühl ist. Denn das Land hat sich stark verändert. Die Juden sind weggezogen. Die Franzosen sind weggezogen. Und ich wollte rausfinden, also nicht alle Juden sind weggezogen, es gibt noch einige. Und ich wollte rausfinden, ist das so eine Art nostalgisches Gefühl?
Ja.
Oder finde ich davon noch Spuren? Und bei dem Rektor der jüdischen Schule fand ich ein wirklich funktionierendes Miteinander. Der sagte mir, die meisten meiner Lehrer sind Muslime. Das war immer schon so und das ist auch gewollt, das ist auch gut so. Also da liefen die Kinder mit der Kippa rum und die Lehrer waren Muslime und das war selbstverständlich. Und dann fragte ich ihn mal, ob er dort Antisemitismus erlebt hat und er sagte, ehrlich gesagt, nein, wir haben hier bei den Arabern immer besser gelebt als in Europa. Und er würde auch nie wegziehen wollen. Und das fand ich sehr erstaunlich. Und ich habe ihn dann mal nach seiner Familie gefragt. Und dann hat er mir erzählt, dass er 2015 einen Sohn verloren hat, und zwar in Paris bei den Terroranschlägen.
Oh, ja.
Das war der Mann, der in dem jüdischen Supermarkt erschossen wurde. Das war sein Sohn.
Okay.
Also ein tunesischer Jude. Und ich habe ihn gefragt, ja, hat das nicht sein Verhältnis dann auch zur islamischen Welt verändert?
Okay.
Und er sagte, nein, natürlich nicht, weil meine Nachbarn sind Muslime, die haben mir als erstes kondoliert.
Mhm.
Und die das getan haben, die waren keine Muslime, das waren Terroristen. Also der konnte sehr klar unterscheiden.
Mhm.
Eigentlich klarer als viele Menschen hierzulande in Europa unterscheiden.
Mhm.
Und das fand ich schon sehr beeindruckend.
Also da waren so einige Begegnungen dabei, die dich inspiriert haben für die Geschichte, für die große Geschichte zu Piccola Sicilia. Also Daniel Speck, schreibst normalerweise, also zumindest den Großteil bisher, Drehbücher, jetzt lieber Romane. Hast du dabei auch Filme eigentlich immer dann trotzdem im Kopf, auch wenn es ein Roman ist, denn auch das ganze Szenario, du hast es auch angesprochen, erinnert natürlich von der Atmosphäre an Casablanca, der englische Patient. Hast du das auch gleich im Kopf?
Auf jeden Fall. Also wenn ich schreibe, erzeuge ich Bilder. Ich will ja auch Bilder beim Leser im Kopf erzeugen.
Muss das jeder Schriftsteller eigentlich machen auch?
Nein.
Nee.
Niemand muss irgendwas machen.
Nein, aber ich sage, um ein gutes Buch zu machen, sind Bilder wichtig?
Also mir sind sie sehr wichtig, weil ich möchte, dass diese Welten auch wirklich lebendig vor dem Auge des Lesers entstehen. Das Wichtigste aber, um ein Buch zu schreiben, was verfilmbar ist, sind ehrlich gesagt gar nicht so sehr die Bilder, sondern die dramatische Struktur.
Mhm.
Ein Film braucht einen Plot, braucht Wendungen, braucht eine sehr, sehr spannende Struktur, sodass man auch die ganze Zeit dabei bleibt. Ein Buch kann man ja auch mal weglegen. Man liest ein Kapitel, legt es weg und am nächsten Tag liest man weiter.
Mhm.
Als Drehbuchautor schreibt man eigentlich immer in Panik vor der Fernbedienung. Ja? Man muss also immer darauf achten, dass der Zuschauer dabei bleibt und auf keinen Fall umschaltet.
Ja.
Und insofern ist Spannungsaufbau sehr wichtig und das ist ein Handwerk, was man lernt und das verlernt man auch nicht, wenn man Romane schreibt.
Mhm. Und trotzdem das Schöne am Romane schreiben ist natürlich, man ist einfach freier. Man kann alles schreiben, was man möchte. Es muss keine Ausstattung herangezogen werden. Schafft ihr es, diese Explosion auf dem großen Flughafen dort zu machen? Sondern das ist ja das Schöne. Du bist ja wesentlich freier als einfach beim Drehbuchschreiben. Wie viele Leute, und das kommt wahrscheinlich noch hinzu, reden einem denn beim Drehbuchschreiben, was sicherlich um einiges noch mal mühsamer ist, als einen Roman zu schreiben. Wie viele reden einem da eigentlich rein? Also nimm mal an, eines deiner erfolgreichsten war ja Maria, ihm schmeckt's nicht, zum Beispiel. Mhm. Wie viele Leute reden einem da rein?
Also ich habe es nie gezählt, aber es sind sehr, sehr viele.
Und die nerven auch ein bisschen, oder?
Das kommt drauf an. Wenn die ihr Handwerk verstehen, ist es eigentlich sehr gut, weil man da eine zweite Meinung bekommt und auch die Sache nochmal verbessern kann. Also man schreibt ja ein Drehbuch nie in einem Wurf, sondern man schreibt, also bei Maria im Schmeckt's nicht, waren es 8 Fassungen. Und ich habe zum Beispiel sehr, sehr gut mit dem Jan Weiler zusammengearbeitet, der Romanautor, der natürlich da mitschreiben sollte und wollte und durfte.
Okay.
Und das war eine tolle Zusammenarbeit, weil immer, wir mussten die Geschichte sehr stark ändern. damit es einen Plot gibt. Also diese ganze Heiratsgeschichte ist ja im Buch so nicht drin. Mhm. Aber wenn man dann die Geschichte ändert, tun die Figuren auf einmal was anderes, wofür man keinen, ja, man hat keinen Anker im Roman. Und dann habe ich immer den Jan gefragt, sag mal, würde denn der Antonio das tun? Und er als Schöpfer dieser Figur kennt die viel besser als jeder andere.
Ja.
Und der konnte mir genau sagen, das würde er tun, das würde er nicht tun.
Ja, und er musste sich das, glaube ich, nicht mal ausdenken, denn den Antonio gab es ja auch, glaube ich, so in Wirklichkeit, oder?
Also es gab ein Vorbild, ja.
Ja.
Es gab ein Vorbild, aber natürlich ist es nicht eins zu eins, denn auch er ist ein Schriftsteller, der, der sich von der Wirklichkeit inspirieren lässt, aber der dann etwas Eigenes schafft.
Ja.
Also das war eine sehr gute Zusammenarbeit mit ihm und wir sind dadurch Freunde geworden. Es gibt aber auch Zusammenarbeiten, die sehr schwierig sind, weil vielleicht von einer bestimmten Seite sowas kommt wie, okay, wir müssen jetzt 1 Million aus dem Drehbuch rausschreiben, 1 Million Euro, also einfach mal alles billiger machen. Oder wir müssen jetzt eine neue Figur, wir müssen eine neue Schauspielerin reintun und die ist jetzt auf einmal 10 Jahre jünger oder sie ist auf einmal ein Mann oder es war ein Mann, es wird eine Frau. Das sind Dinge, die von außen kommen und die nicht aus der Geschichte herauskommen und die machen es der Geschichte nicht leicht. Und dann ist man als Drehbuchautor immer in dem großen Problem, dass man was so hinbiegen muss, aber es entsteht nicht natürlich. Und im Roman kann ich ganz natürlich meinen Protagonisten folgen und kann das aufschreiben, was die tun und mich nur von innen heraus führen lassen.
Bei dem Drehbuch zu Meine verrückte türkische Hochzeit zum Beispiel, für das du auch wirklich Preise bekommen hast, wie den Grimme-Preis. Was war da zum Beispiel im Rahmen des Schaffungsprozesses, was war da ein Hindernis zum Beispiel, das es zu überwinden galt?
Lass mal überlegen, das ist schon ein bisschen her.
Der Drehbuchautor hat ja immer diese unfreiwilligen Plotänderungen dann, weißt du, die so, die kommen. Überraschung ist gut, aber eher im Drehbuch, ne? Als
Ach ja, da gab's dann mal einfach so Ideen. Da kam zum Beispiel mal der Regisseur und sagte, nee, wir machen eine ganz andere Anfangsszene. Florian David Fitz läuft über die Straße und isst einen Döner und dann verschluckt er sich an der Olive. Und dann hat er mal diese Anfangsszene einfach umgeschrieben. Und dann habe ich mir durchgelesen, hab den gefragt, sag mal, hast du mal einen Döner gegessen? Da sind keine Oliven drin. Ja. Und
gut, aber im Film muss ja auch nichts echt sein eigentlich. Oder im Film macht man ja gerne.
Nein, es muss glaubhaft sein. Und natürlich wurde die Szene dann wieder gestrichen und es wurde dann die originale Szene wieder gebaut. Also er lag dann da in dieser Szene irgendwie röchelnd am Boden und mit einem Olivenkern im Hals und musste dann gerettet werden von einer engelsgleichen Frau. Und natürlich ist es Quark. Und
bist du denn sauer in dem Augenblick?
Natürlich.
Also ein bisschen, ja schon. Ne? Also
selbstverständlich.
Da kann man sagen, ich werde bezahlt, ich habe einen Auftrag und wenn mein Auftraggeber der Meinung ist, der Regisseur schreibt ihn ein bisschen um, dann ist das auch okay.
So ist es als Drehbuchautor. Also wenn der Auftraggeber meint, das ist besser, dann wird das so gemacht. Aber in dem Fall meinte der Auftraggeber auch, dass es nicht gut ist.
Ja.
Das ist aber nicht immer so. Also es gibt auch Regisseure, die tolle Einfälle haben, ja? Die einfach dann sagen, Mensch, wir könnten das doch hier doch so da und da machen. Und merke ich, wow, super, das ist jetzt viel filmischer. Also das ist nicht immer so.
Bist du vor Ort denn quasi noch, oder sage ich mal, während der Dreharbeiten immer auf Abruf, um noch Dinge zu verändern?
Das kommt drauf an. Es gibt Produktionen, die das gerne möchten. Das ist mehr so das amerikanische Prinzip nach dem Modell Writer on the Set. Da ist man dann auf Abruf oder dabei, denn es muss immer irgendwas geändert werden. Irgendeine Location klappt nicht oder man muss das umschreiben wegen dem Wetter oder so. Und natürlich ist es dann gut, wenn der Autor, der die Geschichte und die Figuren am besten kennt, das schnell machen kann. Der Regisseur hat 10.000 andere Sachen zu tun. Es gibt aber auch Produktionen, die das nicht wollen, die dann irgendwie Angst haben, dass der Autor dann da auf dem Stuhl sitzt und immer nörgelt, weil alles anderes ist, als er sich's vorgestellt hatte.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Dann gibt's eine große Angst vor den Autoren, die ist aber meistens unbegründet. Also wenn man als Autor auf dem Set sitzt, dann ist man automatisch still, weil das läuft dann da einfach. Das ist eine Maschine, die abläuft. Man kann die gar nicht aufhalten.
Wir erwischen dich heute in München.
Ja.
Da bist du auch aufgewachsen, in Bayern zumindest, in dem wirklich katholisch geprägten Bayern. Hat der Katholizismus, wie du ihn um dich herum erlebt hast, hat er eigentlich auch viele Geschichten dir mit ins Leben gegeben, die du nach und nach verwurschteln konntest in Romanen, in Drehbüchern?
Ja, also meine Großmutter war sehr katholisch und die hat mir da schon viel mitgegeben. Also die hatte...
Also nicht die Eltern? Na gut, der Vater war Tunesier, das ist mal wieder ein ganz anderer Background dann.
Ja, also meine Mutter ist durchaus katholisch, aber sie war jetzt nicht so, also nicht so stark verwurzelt.
Ja, klar, die Großeltern, da ist alles noch heftiger, gell? Da ist ja
Katholizismus. Also meine Großmutter war sehr, sehr stark in ihrem Glauben verwurzelt und ich fand es sehr, sehr spannend. Also sie hat mir immer die Geschichten von den Engeln erzählt und wenn man was verloren hat, dann musste man zum heiligen Antonius beten und dann findet man das wieder. Also das ist eine schöne Welt, die des Katholizismus, die ich natürlich auch dann für meine Geschichten, die in Italien spielen, auch, da war es ganz gut, dass ich diese Welt kenne, denn Sizilien ist extrem katholisch geprägt und es ist mir dann gar nicht so schwer gefallen, die Sizilianer zu beschreiben mit ihren Heiligen und ihrem tief empfundenen Katholizismus, weil der ist dem Bayerischen gar nicht mal so unähnlich.
Mhm. Wie hast du den empfunden als Jugendlicher? Bist du da mitgeschwommen?
Nee, ich fand das, also so, jedenfalls so, wie es mir durch meine Großmutter vorgelebt hatte, war das eigentlich eine schöne und tröstliche Welt. Ja, da gab es immer einen liebenden Gott, der, bei dem du geborgen bist. Das war eine gute Welt. Ich war dann sogar in einer katholischen Kirche Jugendgruppenleiter und so.
Ja.
Hab dann Theatergruppen da gemacht. Also es war jetzt nichts Religiöses, aber ich war auch nicht Ministrant oder so. Aber es war eine Welt, die ich irgendwie gerne kennengelernt habe.
Und den heiligen Antonius hast du sicherlich auch mehrfach angerufen, wenn du deine Hausschlüssel völlig verloren hattest, oder? Hat es funktioniert?
Ja, oder alle Autos in der Familie, die bekamen immer so eine Medaille rein versteckt. Ah. Ja, irgendwann hat man dann nach ein paar Jahren, nachdem man ein neues Auto hatte, hat man eine Medaille gefunden, die hat meine Großmutter immer versteckt.
Das ist die Christophorus-Medaille, oder?
Genau.
Ja, der heilige Christophorus.
Und es hat auch niemand in der Familie einen Unfall gehabt. Oder wenn ein Unfall passiert ist, dann ist niemand zu Schaden gekommen.
Noch also, besser, es hat sich noch nicht mal jemand verfahren in der Familie.
Das schon, ja, das schon.
Daniel Speck, das klingt nach einem Leben, in dem der Stoff für weitere Geschichten noch lange nicht ausgeht.
Ja, Piccola Sicilia hat eine Fortsetzung.
Sogar das.
Also ich schreibe heißt jetzt wie? Am nächsten Roman. Das verrate ich noch nicht.
Piccola Sicilia, auf jeden Fall der Neue. Dankeschön. Daniel Speck, viele Grüße nach München.
Vielen herzlichen Dank.
Talk mit Thies.